Ein frohes neues Jahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Wir machen heute den zweiten Teil unseres kleinen, großen Jahresrückblicks auf das Jahr 2015. Das Jahr ist ja jetzt auch offiziell vorbei. Das heißt, es macht sogar Sinn, darauf zurückzublicken. Nicht schon, wie manche Fernsehsender es machen, Mitte Dezember, was ich nie ganz verstanden habe. Wieder dabei ist der liebe Max. Hallo, Max.
Hallo, und zu unserer Verteidigung, wir haben unseren ersten Teil ja auch erst am 30.12., glaube ich, veröffentlicht. Das heißt, da war nicht mehr ganz so viel zu verpassen. Wir entschuldigen uns natürlich aber, dass wir uns nicht wie der Rest der Welt über Valve lustig gemacht haben. Hahaha, ganz viele Leute haben jetzt wahrscheinlich Probleme mit ihren Kontodaten. Hahaha, unglaublich lustig.
Tatsächlich passiert, war das scheiße. Wahrscheinlich ja. Gar nicht so schlimm.
Deswegen, wobei will ich mich nie einmischen. Ich hoffe, dass niemandem was Ernsthaftes passiert ist, dass da alle Lücken rechtzeitig geschlossen werden konnten. Ist ja wohl auch recht komisch, weil nur die Leute, die tatsächlich sich am, ich glaube, 25. Dezember eingeloggt haben, betroffen sein können. Es ist sehr, sehr nebulös, was da jetzt genau passiert ist. Aber das ist jetzt nicht so groß, dass wir da allumfassend holistisch würde der studierte Mensch sagen, darauf zurückblicken wollen. Anstattdessen hatten wir noch viele andere Themen, die wir dachten, dass wir letztes Mal schaffen, weil wir vergessen haben, wie gerne wir über Open World reden.
Beziehungsweise das Ende der offenen Welt. Genau, und eins dieser Themen, das auch das Jahr 2015 so ein bisschen beherrscht hat, zumindest zu den großen Messen, die es gab, ist das Thema Grafik-Downgrades. Als Beispiele haben wir da The Witcher 3, noch aus dem vorletzten Jahr, also 2014, Watch Dogs, dann jetzt auch offensichtlich geworden auf der, ich glaube E3 war das, The Division. Die sehen halt alle nicht so gut aus, wie sie angekündigt wurden.
Ja, und ich meine, das Problem, wenn man kleinlicher geht, also ich meine, du nennst jetzt natürlich die Sachen, wo es wirklich stark sichtbar war. Ich weiß aber, dass sogar ein paar Leute ausgerastet sind, als Witcher 3 dann langsam in die Launch-Phase kam, weil die Leute auch gesagt haben, das sah auf der letzten E3 oder Gamescom oder was weiß ich viel besser aus und da sind ja gar nicht so viele Details und so weiter und so fort. Und vorab muss ich ganz ehrlich sagen, geht natürlich nicht klar, ist natürlich blöd, es ist dieses gute alte, die Mogelpackung wurde uns, also das war, ist der Begriff, mit dem ich groß geworden bin. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen schon was Cooleres gibt, aber tatsächlich einfach, dass du, also wenn du im Supermarkt bist und da irgendwas sieht super groß aus, aber da drin ist dann gar nicht so viel. Das ist das, was ich als Mogelpackung kenne. Und das ist natürlich das, was sie verkaufen. Wenn wir das ganze Ding mal durchgehen, muss man ja sagen, Ubisoft hat an und für sich in dem Jahr nichts verloren, weil die Leute so, und zwar durchweg, also Kritiker und Games-Journalisten, sowie auch Käufer, haben einfach nur den wedelnden Mantel damals von Aiden Pierce gesehen und gesagt, oh mein Gott, ich brauche dieses Spiel jetzt. Und haben ja dann auch pre-ordert wie die letzten Affen, um sich hinterher zu beklagen, dass das Spiel nur ganz okay war und grafisch halt bei weitem nicht so stark, wie man das erwartet hat. Von daher ist es natürlich und leider nachvollziehbar, dass die Hersteller so unehrlich sind. Und dass das weiter ein Ding bleibt, wie bei The Division. Und das zeigt auch, dass Ubisoft einen Scheiß gelernt hat aus dem, was sie vorher gemacht haben. Weil sie zu spät erkannt haben, dass sie ihre Lügen einfach ein bisschen klüger formulieren müssen. Und dann leider auch, und das muss ich jetzt ganz kritisch, also ich bin bei diesem Thema auch sehr kritisch gegenüber überhaupt, werde ich heute wieder sehr konsumentenkritisch sein, liegt dann auch an uns und wir lassen uns das vorsetzen. Aber erstmal du, was denkst du denn zu der Geschichte?
Ich finde, das zeigt, dass die gesamte Industrie halt immer mehr auf das Verkaufen getrimmt ist, weil die Bilder, die ja gezeigt werden, diese Trailer dienen ja letztlich der Hype-Produktion und die endet immer zwangsweise in Enttäuschung. Lustigerweise nach der typischen Hype-Kurve, die es ja gibt, das ist tatsächlich so ein Begriff, kommt die Enttäuschung eigentlich immer bei Erscheinen des jeweiligen Produktes, aber lustigerweise kommt diese Enttäuschung jetzt schon vorher. Als dann, wenn Spielszenen gezeigt werden aus dem fertigen Produkt und klar wird, das sieht gar nicht so aus wie vorher. Das finde ich ganz interessant. Aber es zeigt natürlich einerseits, wie profitorientiert mittlerweile diese große, riesige Videospielindustrie ist und andererseits, wie dringend wir mehr Ehrlichkeit und Transparenz benötigen, anstatt dieses, wie wir Profis es nennen, Overselling von Sachen.
Also ich denke, das Problem ist, dass du selbst das... in der Werbung ist Wahrheit nun mal ein sehr gedehnter Begriff. Wenn sich zum Beispiel jetzt jemand von Ubisoft morgen hin, einfach nur weil wir das Beispiel hatten, kann irgendjemand sein, wenn sich da jemand von irgendeinem Videospiel-Publisher-Designer hinstellt und sagt, wir zeigen euch hier diese Szene, Stand jetzt ist, dass wir das Spiel in dieser Qualität zeigen können. Wir können nicht garantieren, dass das fertige Produkt aufgrund seiner Größe oder technischen Schwierigkeiten genauso gut aussehen kann, wie wir es hier zeigen. Allerdings ist das hier unser Ziel. Da sehr viel Relativierung, ich bin jetzt kein gelernter Marketingmensch, der kann das in viel blumigeren Worten sagen. Wer das nicht glaubt, der hat anscheinend noch nie eine gute Werbung gesehen oder eine gute Pressekonferenz. Da liegt dann für mich das Problem, dass man sich, an und für sich kann man sich so schnell die Hände reinwaschen und ich verstehe nicht, warum sie es einfach tun. Denn die meisten Leute, und seien wir ehrlich, Videospiele haben halt nun mal Großteil immer noch einen nicht unbedingt, da sind viele nicht sehr reflektierte Menschen dabei, wie in jeder Unterhaltungsbranche. Das ist einfach so, weil man will einfach unterhalten werden. Man will sich nicht hinsetzen und stundenlang über irgendwelche Specs und einen Scheiß nachdenken, was jetzt genau mit den Videospielen los ist, sondern man will einfach ein geiles Videospiel und unterhalten werden. Das ist überhaupt nicht abfällig gemeint, denn wenn man ins Kino geht, will man ja auch nicht vorher genau wissen, was jetzt alles passiert ist, als sie diesen Film gedreht haben und wie sie ihn gedreht haben, sondern das soll einfach gut aussehen und unterhalten. Von daher kann ich das wirklich gut verstehen. Nur gleichzeitig ist das dann halt auch keine große Messlatte, um ehrlich sein zu müssen.
Also es ist natürlich einerseits, die liegt es natürlich wie immer und bei vielen weiteren Themen, die wir jetzt heute auch besprechen werden, auf zwei Seiten der Medaille. Natürlich einerseits die Industrie, die das künstlich pusht, aber auch die Konsumierenden, die Konsumentinnen und Konsumenten, die sich da pushen lassen. Ja. Ich finde, bei Grafik-Downgrades kommt halt noch hinzu, dass viele Titel natürlich als Multiplattform-Titel entworfen werden und ein Watch Dogs für die PS3 natürlich nicht so gut aussehen kann wie für die PS4 zum Beispiel. Und da sind die Konsolen letztlich sozusagen, also die Mühlsteine um den Hals der Grafikerinnen und Grafiker, die so ein Spiel gut aussehen lassen wollen, auch für Demo-Zwecke. Und dann kommt natürlich noch hinzu, das ist noch ein Aspekt, über den wir aber auch schon ein paar Mal geredet haben, ist, dass diese Hatz nach realistischer Grafik eigentlich vergeblich ist, weil sie wird immer irgendwie ein bisschen künstlich aussehen. Das werden wir nie so hinkriegen und wir werden erst in ein paar Jahren, sage ich mal, die sowohl softwareseitig als auch hardwareseitig die Bedingungen haben, einigermaßen fotorealistische Grafik auf Konsolen oder Heim-PCs darzustellen.
Von meiner Seite da abschließend geht der Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass für mich inzwischen ein Überhang an CGI-Trailern auch, die für mich in eine ähnliche Sparte fallen wie zu hübsch verkauft, inzwischen zumindest, wo wir wirklich ein ansprechendes Grafiklevel erreicht haben. Nicht den Fotorealismus, wie du richtig sagst, aber das wollen die meisten Videospiele eh nicht sein. Haben wir ja auch in genug Beiträgen erwähnt. Können wir da deinen Artikel, hast du glaube ich auch geschrieben, dazu verlinken. Positivbeispiel in Sachen selbstbewusstes Verkaufen ist die GTA-Reihe. Ich kann mich an keinen Grand Theft Auto-Teil erinnern, seit zumindest Vice City, also seit ich mich für die Reihe interessiere, wo sie nicht einfach nur Spielszenen gezeigt haben, beziehungsweise Cutscenes aus den Spielen, die auch immer in der Game-Grafik, das war nie CGI. Und niemand hat gesagt, boah, sieht das scheiße aus, das will ich nicht haben, ich kaufe mir lieber irgendwas, von dem ich nur CGI-Szenen gesehen habe. Klar, gibt's so Leute, aber der Erfolg von so Sachen wie Grand Theft Auto spricht ja für sich. In der Regel verstehe ich auch bei vielen Spielen nicht, warum sie versuchen müssen, sich noch einen Ticken hübscher zu machen, um dann aber die Gefahr dieses Shitstorms einzugehen, dieses Graphic Gates oder wie man es auch immer nennen will. Die Gefahr ist es für mich schlichtweg nicht wert, weil der Großteil der Masse, klar, am Anfang kommt dann dieses, also die Grafik haut mich jetzt nicht so um, aber seien wir ehrlich, wenn das Spiel gute Bewertungen bekommt oder zu einer erfolgreichen Reihe gehört, was heute bei vielen Spielen der Fall ist, dann ist es egal, ob man den Tacken besser aussieht, sondern dann ist die Ehrlichkeit tatsächlich was automatisch wieder Kundentreue, wir hatten vor kurzem erst drüber gesprochen im Podcast, so viel mehr wert ist. Aber gut, lass uns zum nächsten Thema, bevor wir uns wie beim letzten Podcast an einem großen Thema aufhängen.
Genau, das Thema, was auch 2015 immer wieder klein und groß auftauchte, war der Hang von großen Publishern, Mikrotransaktionen in ihre Vollpreistitel einzubauen. Also angefangen hat das Ganze ja mit Dead Space 3 vor ein paar Jahren. 2014 hatte Assassin's Creed Unity dann wieder Mikrotransaktionen drin, wo sich alle gefragt gefragt haben, was soll der Scheiß? Counter-Strike Global Offensive hat das auch eingebaut. Es war auch kein Titel aus dem Jahr 2015. Payday 2 hat das kurz vor Ende des Jahres eingeführt und die haben da ganz viel die Hucke voll bekommen für. Und Metal Gear Solid 5 hat auch Mikrotransaktionen. Und das ist eben so ein Trend, der jedem und jeder halbwegs kritischen Konsumentin eigentlich total aufstoßen müsste.
Und da würde ich gerne einhaken und da ist für mich das Thema auch ganz schnell gegessen, zumindest der Mikrotransaktionen-Teil. Mikrotransaktionen sind etwas, wogegen der Käufer aus meiner Sicht nicht genug tut. Es gibt zu viele Leute, die sich darauf einlassen. Ich denke auch, dass das aus dem Free-to-Play-Denken kommt. Bei allem, was ich bisher an Mikrotransaktionen in Vollpreistiteln gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass bis auf 2-3 Ausnahmen ich bei allem ganz klar sage, nee, ich kann dem Publisher nicht böse sein. Denn wer so blöd ist und Geld dafür ausgibt, wie zum Beispiel bei Dead Space 3 für irgendwelche Rohstoffe Echtgeld auszugeben, weil man dann eine tolle Waffe bekommt, die man sowieso nicht braucht, weil das Spiel nicht so schwer ist. Und wenn es so schwer ist, dann spielt man es auf der leichten Stufe und dann ist es nicht schwer. Wenn man dann sagt, man wollte es aber auf hart durchspielen, naja, das Spiel ist nicht wirklich hart, wenn du dir für 50 Euro 3 Ultrawaffen zusammengebaut hast. Du Idiot. Es ist für mich, also es gibt ein, zwei Fälle, wie zum Beispiel, ich glaube, Assassin's Creed hatte sowas. Und komischerweise setzen auch manche RPGs, die neu aufgesetzt werden. Ich glaube, Final Fantasy hat das auch bei den PC-Ausgaben jetzt, dass man sich kaufen kann, dass man sozusagen Level bekommt. Dass man ganz angenehm durchspielen kann, wo ich auch wieder denke, und ihr wollt das jetzt, das ist das eine, wo ich dann sage, nee, liebe Hersteller, nee. Wenn ihr mir verkaufen wollt, dass ihr dieses Spiel auch für Casual-Gamer haben wollt, die nicht grinden wollen, dann gebt die Option automatisches Leveln ein. Dafür Geld zu verlangen, ist eine Sauerei. Aber bei fast allem anderen, diesen kosmetischen Sachen und kleinen Goodies und Pay-to-Win, da muss ich ganz, also bei Singleplayer wie Dead Space Pay-to-Win, das ist lächerlich, das ist armselig und da muss man wirklich knallhart einfach sagen, nein. Und so lange darauf verzichten, bis sie merken, dass sich das nicht lohnt.
Aber es bleibt halt trotzdem, ja, dieses Prinzip, dass du Geld und nicht zu knapp 50, 60 Euro für ein Spiel ausgibst und es in diesem Spiel nochmal selbst Mechaniken gibt, die dich zumindest in die Richtung schubsen, dass du nochmal Geld dafür angibst. Und wir reden nicht über DLC. Das sind wir ja mittlerweile alle irgendwo gewohnt und können auch mittlerweile irgendwie einschätzen, ob es sich lohnt oder nicht. Wir reden wirklich über Mikrotransaktionen, bezahlt 2,99 Euro für 500 Rohstoffe oder sowas. Das ist eigentlich, ja, das ist unverschämt.
Genau wie du gerade, genau den Satz, den du gerade mit DLC gesagt hast, zählt für mich auch für Mikrotransaktionen. Es liegt an uns einzuschätzen, ob es sich lohnt. Das ist nun mal leider einfach so. Es ist eine Sauerei und natürlich ist es nicht kundenfreundlich. Du hast ja einen Punkt davor mit dem Grafik-Downgrade erklärt. Alle sind nur noch auf Gewinn aus und Mikrotransaktionen sind ein super Ding, um ohne großen Aufwand richtig schön viel Gewinn zu machen. Aber da muss ich wirklich sagen, das ist nun mal, ich will das böse K-Wort nicht sagen, aber das ist in der Gesellschaft, wo jeder nun mal Geld machen will, ist das leider ganz normal. Das hast du überall. Das hast du ja nicht nur bei Videospielen, bei allem gibt's. Es gibt die Versicherung zur Versicherung zur Versicherung, wo jeder weiß, dass du sie nie brauchen wirst, aber an und für sich ist es nicht schlecht, es sie anzubieten, denn sie könnte einen Mehrwert haben. Jeder versucht überall, Entschuldigung, liebe Versicherungsangestellte, das ist auch in anderen Berufen so. Du gehst in den Elektromarkt, wolltest nur einen ganz normalen Wasserkocher und am Ende erzählt dir jemand, dass es ganz wichtig ist, dass du den Wasserkocher für 50 Euro nimmst, obwohl du das nie brauchen wirst. Du hättest den für 10 Euro nehmen können. Völlig egal, es geht immer darum, den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen und das ist hier nun mal auch so und es liegt an uns, uns nicht verarschen zu lassen. So läuft's leider. Dass man bei Geschäften über den Tisch gezogen wird, ist so alt wie der Tauschhandel. Mehr möchte ich dazu echt auch nicht sagen. Also, weil es ist natürlich, wie du sagst, wir können stehen, es ist nur Unverschämtheit, aber es ist, die Unverschämtheit wird sich nicht dadurch ändern, dass wir sagen, also die Leute sollten jetzt einfach aufhören, unverschämt zu sein, obwohl sie dadurch große, große Gewinne machen, weil ich ein Depp bin.
Aber wie gesagt, ich finde, man kann darauf hinweisen, dass es so ist, aber das ändert ja nichts daran, dass so wie es ist, scheiße ist. So.
Absolut.
Und das Problem bei Mikrotransaktionen ist ja noch ein Tick weiter. Ich habe ja davon geredet, dass es eben diese kleinen Schubser gibt in die Richtung. Weil wenn du Mikrotransaktionen einbaust, dann geben die dir immer irgendwas Besonderes. Geben dir irgendeinen Bonus, Spielzeitverkürzung oder sonst irgendwas. Und sie werden zwar als optional hingestellt, aber letztlich müssen sie ja so konfiguriert sein, dass sie weniger optional sind, als sie scheinen. Nimm beispielsweise diese Ressourcen bei Dead Space 3. Oder nimm Skins bei Payday 2. Die Droprate von beispielsweise Ressourcen muss ja so gering sein, dass es sich für dich lohnt, eben diese Mikrotransaktionen zu nutzen. Und deswegen hat das immer einen negativen Effekt auf Leute, die nicht diese Mikrotransaktionen kaufen. Das heißt, es ist mechanisch so gemacht, dass du sie kaufen sollst. Und das ist halt einfach, ja, das ist halt einfach die Unverschämtheit. Natürlich würde es anders keinen Sinn machen, absolut. Aber deswegen gehören Mikrotransaktionen auch nicht in Vollpreistitel.
Ja, das sind dann auch die Momente für mich, wo ein gutes, wo gute Reviews her müssen, wo man sich auch, und das ist das Traurige, da hast du auch recht und es ist schade, aber es stimmt auch, dass man sich vorher informieren muss. Ich habe mich vorher auch über Dead Space 3 beispielsweise informiert, keine Probleme in dem Spiel gehabt, ich habe nicht viel dran gespielt, aber meine Freundin hat viel dran gespielt. Wir haben keine Mikrotransaktionen benutzt, es gab keine Probleme für sie voranzukommen in dem Spiel. Ich habe vorher auch in Reviews geguckt, die gesagt haben, die sind da, aber ihr werdet sie nicht brauchen, weil die Waffen, die ihr dann machen könnt, sind dann halt super geil. Aber dann ist das Spiel auch super leicht, also müsst ihr schon direkt auf hart spielen, bla 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 bla. Ja, man muss sich informieren, man muss dann halt auch, aber das ist das, was ich meine, ganz ehrlich, wenn einen das so sehr bei einem Spiel ankotzt, dann muss man auch sagen, nein, dann will ich das Spiel auch nicht kaufen. Weil dann trotzdem das Spiel zu kaufen oder im schlimmsten Fall sogar noch die Mikrotransaktion zu kaufen, ist doch genau der Punkt. Das ist wie zu sagen, ich will nicht, dass irgendwelche Tiere schlecht behandelt werden und dann aber schön die billigsten Nahrungsmittel kaufen, ohne drüber nachzudenken, also die billigsten Tiernahrungsmittel kaufen, nicht Nahrung für Tiere, sondern aus Tieren gemacht, ohne dann nachzufragen, wo das herkommt, was da die Hintergründe sind, bla bla bla. Oder einfach zu sagen, ich werde jetzt Vegetarier oder vegan oder. Das ist einfach sehr inkonsequent. Und das ist aus meiner Sicht, ich würde auch jemanden Depp nennen, der sagt, also ich finde das überhaupt nicht gut mit sonst was und also mit Tieren und Umwelt und bla, aber dann immer überall das Günstigste nehmen, sich einen Scheißdreck drum kehren, wie viel Müll das macht und so weiter und so fort. Aber Hauptsache gut reden. Gut reden, aber nichts machen. Bringt die Leute nirgendwo hin. Also deswegen Jahresvorsatz, Arsch aus dem Kopf nehmen und mal drüber nachdenken, was man tut. Wenn man ein reines Gewissen hat damit, was man tut, dann wird man auch nicht immer dastehen und sagen, ich finde das nicht gut. Weil dann wird man sagen, ja, das ist nicht gut, aber ich mache meinen Teil, dass es nicht noch schlimmer wird. Und ich versuche es wenigstens, das wäre ja ein Anfang.
Was uns auch nicht gefällt im Jahr 2015, was sich auch in 2016 wahrscheinlich leider fortsetzen wird, ist diese Tendenz von großen Spielepublishern, Crowdfunding für ihre eigene Risikominimierung zu nutzen. Ja? Das heißt, wir haben zwei große Beispiele. Wir haben Shenmue 3 von Sony und wir haben Bloodstained Ritual of the Night, wo wir nicht wissen, welcher Publisher dahinter steht. Oder wissen wir es mittlerweile? Ich glaube, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass es da einen dahinter gibt. Das war Teil des ganzen Pitches, des Vorstellungsvideos, wo gesagt wird, wir brauchen so und so viel Millionen. So, für 500.000 entwickelt ja keiner ein Spiel mehr. Wir brauchen so und so viel Millionen. Und wenn ihr die habt, dann schießt noch Firma XY was dazu und wir können dieses Spiel machen. Und so werden die Unterstützerinnen und Unterstützer ja letztlich ultimativ benachteiligt, weil es gar nicht mehr darum geht, unabhängig von den großen Firmen, von den großen Märkten Spiele zu entwickeln, die vielleicht den Videospielemarkt ein bisschen innovativer gestalten könnten, sondern letztlich dient das wirklich nur zur Risikoabfederung für große Investoren. Und dafür war Crowdfunding nicht gedacht.
Ja, das und, also ich meine, einige werden sich sehr wahrscheinlich einreden, dass sie immer noch einen gewissen Vorteil haben, weil man wahrscheinlich ab 15 oder 20 Dollar eine Kopie von dem Spiel bekommt und ich stark darauf setze, dass Ritual of the Night, wenn es dann für Konsolen und PC einfach so rauskommt, also nicht nur als Kickstart-Produkt, wird es wahrscheinlich so 40 Euro kosten, beziehungsweise 40 Dollar. Sprich, man hat diesen Preisvorteil, aber man hat natürlich auch, ein gewisses Risiko, also Risiko in dem Sinne, dass das Spiel nun mal scheiße werden könnte. Und einfach diesen, ja, also, ich weiß nicht mehr, Vertrauensmissbrauch ist es in dem Sinne nicht, aber es ist schon, also es ist, wie du richtig sagst, es ist einfach, es hat diesen Schalenbeigeschmack von, du willst, dass wir was machen? Ja, dann gib uns doch jetzt schon mal Geld und später siehst du dann, ob es gut ist.
Ne, und das Problem ist dann weiterhin, dass wenn du eben so große Titel hast, die von Firmen gebackt werden, dass diese Firmen natürlich auch ein ganz klares Gewinninteresse haben. Das heißt, diese kreative Freiheit, die du eben durch eine unabhängige Finanzierung, durch Crowdfunding erreichen willst, dass die plötzlich zunichte gemacht wird, weil Sony kann jederzeit sagen, ja, Shenmue 3, okay, was wir bisher gesehen haben, ist super, aber mach doch mehr Action rein, zum Beispiel. Der Investor zu Bloodstained Ritual of the Night kann sagen, ja, das ist uns nicht sexy genug, mach mal den Ausschnitt tiefer. Das sind alles Sachen, die eben diese kreative Möglichkeiten, die du als unabhängiges Entwicklungsstudio hast, werden halt einfach, ja, dadurch eben gemindert. Und es führt dazu, dass diese riesigen AAA-Kickstarter mit den großen Namen, die nehmen halt viel Licht weg von den kleinen, etwas im Schatten stehenden, vielleicht aber innovativeren und deshalb förderungswürdigeren Projekten auf Kickstarter, auf Indiegogo und so weiter und so fort. Weil der Betrag, den Leute eben zur Unterstützung beitragen können, ist eben begrenzt. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ein 2-Millionen-Projekt zu unterstützen, was ich weiß, was wahrscheinlich gut wird, oder ein etwas risikohafteres für 10 Euro, werde ich vielleicht eher sagen, gebe ich 20 Euro, weil ich weiß, das wird dann auch stattfinden.
Wenn du crowdfundest, ist das eigentlich, in meinen Augen ist es eine Spende. Ja, du kriegst was dafür, aber an und für sich bezahlst du dafür, das Gefühl haben zu können, dass du irgendwas mit auf die Beine gestellt hast. Obwohl du, ja, du bist im Endeffekt halt ein Mini-Investor. Und das ist, wenn einem das Gefühl reicht, dann ist das schön, weil seien wir ehrlich, ob man da jetzt die 10, vielleicht 20 Euro spart, wenn es ein wirklich gutes Spiel ist, und es ist meistens nicht so viel, was man spart im Vergleich zu Leuten, die es dann einfach so kaufen können, weil die meisten schon so Mindestpreise von 10 bis 20 Dollar angeben, damit man auch eine Kopie bekommt. Also wo ich da auch hin will, ist, es ist, die Termine werden nahezu nie eingehalten bei den meisten Spielen. Es gibt positive Fälle, aber es gibt sehr viele, gerade von den größeren Projekten, denen dann Tim Schäfer früher oder später einfällt, dass sie ein bisschen länger brauchen oder dass sie ein bisschen mehr Geld brauchen oder dass sie ihr Spiel plötzlich zweiteilen und den zweiten Teil eigentlich jeder Mensch hasst.
Ja gut, aber es ist ja auch so, dass große Firmen ihre Spiele regelmäßig verschieben. So ist, also das ist eigentlich nicht,
ja, aber eigentlich da nicht steckst du als Einzelperson kein Geld rein. Da wird dir nicht persönlich versprochen, dass was gemacht wird. Wenn ein großes Spiel später rauskommt, mit dem du finanziell überhaupt nicht verbunden bist, bist du auch kein Aktionär oder was weiß ich, der sagen kann und sagen sollte, hey, ich habe euch Geld dafür gegeben. Und ich finde auch bei Crowdfunding, dass wenn jemand sagt, ah, wir schaffen es leider nicht bis zu dem versprochenen Datum oder dem versprochenen Quartal, dass man das Recht haben sollte zu sagen, dann möchte ich mein Geld wieder. Danke. Ich verzichte auf meine Kopie, ich verzichte auf meine Widmung, aber ich möchte mein Geld wieder haben. Und da sind viele Leute A, nicht konsequent genug, B, da ist Crowdfunding meiner Ansicht auch nach ein bisschen zu viel in der Grauzone. Und jetzt kann man sagen, ja, aber die Leute brauchen halt und die Großen brauchen ja auch. Ich merke schon, ich bin sehr gehässig in diesem neuen Jahr. Liegt daran, dass ich die letzten Atemzüge meiner Masterarbeit im Stress bin. Aber ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, wenn ich mir von jemandem Geld leihe und sage, er bekommt es bis dann und dann wieder, dann bekommt er das wieder. Und wenn nicht, dann möchte ich, dass jeder denkt, dass ich ein Arsch bin, dem man kein Geld leihen sollte. Und sobald ich persönlich da drin bin, dass ich Geld mit reingesteckt habe und dann gesagt wird, ja, wir schaffen es nicht und ich habe keinerlei Einsicht in, was die eigentlich machen, dann werde ich manchmal schon ein bisschen so sein, dass ich einfach annehme, dass ihr ein bisschen härter hättet arbeiten sollen oder verfickte Scheiße auch mal jemanden dafür bezahlen solltet, dass ihr eure Termine einhaltet.
Ich finde, du bist da ein bisschen streng, aber
ja, dann gib den Leuten Geld und verlang nie, dass irgendwas irgendwann mal kommt. Die Leute werden auch nicht böse. Wenn Star Citizen irgendwann kommt, dann haben die alle vergessen, wie lange sie drauf warten mussten.
Ja, in der Tat, ja.
Deswegen, die Leute, dann ist es da und alle sind glücklich, selbst wenn es nur mittelmäßig wird, weil es ist ja ein Kindheitstraum. Das ist genau wie die Affen, die sich freuen werden, dass sie mindestens 180 Euro in Final Fantasy VII Remake reinstecken dürfen. Yeah, ich bin so dankbar, dass ich 180 Euro für 3 Spiele, die vorher 1 waren, ausgeben darf. Weil, seien wir ehrlich, wenn uns aggressiv gesagt wird, every single one will be a full game, wird das full darin benutzt, damit sie später sagen können, it will be full priced.
Tja, das ist allerdings wahr. Zu befürchten zumindest, dass das Square Enix so macht. Und ganz ehrlich, warum sollten sie es nicht machen? Sie können es ja leider. Weil einfach Final Fantasy VII, aber das haben wir schon oft genagt, wird sich einfach verkaufen. Punkt.
Richtig, geschnitten Brot.
Wie heißes, frisch gebackenes, geschnittenes Brot kurz vor Feierabend.
Wie kanadische Luft in China.
Ich weiß nicht, wie. Ach so, wie, ja, okay, ja, jetzt wegen der Smog und so. Mhm, ja.
Genau.
Kurz zurück zum Thema Crowdfunding. Die Community sozusagen hinter Crowdfunding ist sich dieses Problems ja so ein bisschen bewusst. Und du hast ja eben auch Tim Schäfer angesprochen und diese Investorenfrage. Deswegen hat sich letztes Jahr auch ja FIG gegründet, also FIG wie die Feige, man muss das immer dazu sagen, FIG, unter anderem eben von Brian Fargo, Tim Schäfer und Fergus Urquhart unterstützt. Also Brian Fargo ist der Mensch von In Exile Entertainment, steckt hinter der sehr erfolgreichen Kampagne zu Wasteland 2. Tim Schäfer haben wir schon angesprochen, hat mit Double Fine Adventure bzw. Broken Age viel Geld gesammelt, aber auch viel, ja, viel verkehrt gemacht einfach. Und Fergus Urquhart ist der Chef von Obsidian, die auch sehr erfolgreich beispielsweise mit Pillars of Eternity eine Crowdfunding-Kampagne gestartet haben. Und zusammen mit zwei anderen Menschen haben die eben diese Crowdfunding-Plattform gegründet. Und das Besondere daran ist eben, dass sie A, nur für Videospiele in erster Linie gedacht ist, deshalb die Rewards auch einfacher dargestellt werden können, beziehungsweise bereitgestellt werden können, heißt es zumindest im Plan. Und was ich ganz interessant finde, ist, jetzt können bereits Investoren einsteigen in verschiedene Projekte. Da muss man allerdings schon eine Menge Geld latzen. Man will sich darum kümmern, dass die Summen, die man als Investor bekommt, kleiner werden. Der Sinn dahinter ist natürlich der Gedanke, wenn du mit deinen 20, 30, 50 Euro, wie viel Geld du auch immer da reinsteckst in so ein Spiel, mit dieses Risiko, wenn auch nur zu einem geringen Teil, trägst, dass du dann eben, wie es in der Marktwirtschaft halt sein sollte, dass du eben dann auch als Belohnung nicht nur das fertige Produkt bekommst, sondern eben auch einen Teil der Einnahmen aus dem Produkt, weil du ja dieses Risiko mit eingegangen bist. Aber da muss man eben schauen, was dabei bleibt. Ich weiß, du bist da sehr, sehr skeptisch. Ich gebe dir recht, man muss auch skeptisch sein. Ich finde aber, es ist ein schöner Gedanke, eben Crowdfunding nochmal so ein bisschen wieder zurück auf die Füße zu stellen.
Es sind auch ein paar sehr schöne Projekte über Crowdfunding, nicht nur im Videospielbereich, auch teilweise im journalistischen Bereich. Okay, journalistisch ist jetzt, ne, vorsichtiger Begriff, aber Unterhaltungsbereich. Also da wurden einige sehr interessante Projekte auf die Beine gestellt, weil die Leute gesagt haben, ja, ich möchte das haben. Es ist halt immer eine Wundertüte. Ich finde, dass nicht transparent genug damit umgegangen wird, also seitens der Anbieter. Ich finde, dass da viel mehr Transparenz, ein mehr oder weniger täglicher Einblick, wenn nicht zumindest mindestens ein wöchentlicher Einblick in die Arbeit gewährleistet sein sollte. Man will wissen, was los ist. Ich weiß, das ist auch in anderen Geschäften so, dass man nicht dauernd was mitbekommt. Das finde ich allerdings auch, würde ich nicht gut finden. Ich würde es als jemand, der finanziell irgendwo mit drinsteckt, als Investor, regelmäßige Lageberichte sehen wollen. Und wenn das dann jede Woche fast dasselbe ist, weil sich nicht so viel tut, ist das egal. Es ist einfach das Zeichen, dass was passiert, dass die Rolle ernst genommen wird, dass man die Rolle gegenüber den Investoren ernst nimmt. Früher wäre das vielleicht ein Problem gewesen zu sagen, ja, die haben alle nur 15 Euro bezahlt und wo sollen wir denn die ganzen Briefe hinschreiben? Aber ne, in Zeiten des Internets ist das jetzt nicht wirklich so die Arbeit, eine Massen-E-Mail zu schreiben. Wenn das mit Werbung und Spam komischerweise problemlos funktioniert und Bitten um Geld, dann sollte das wahrscheinlich auch mit sowas klappen. Deswegen bin ich da einfach ein bisschen kritischer. Wer nämlich nicht Bock hat, so viel Geld auszugeben, der wird sehr wahrscheinlich einfach das machen, was in letzter Zeit sowieso die meisten Leute machen, und das ist sich an Mobile-Games ranzusetzen.
Was? Ich freue mich sehr über deine Überleitung. Spielst du denn Mobile-Games? Gebe ich mal den Ball zurück.
Kommt drauf an, wie man es nimmt. Hätten wir über wir haben ja jetzt in erster Linie über Mikrotransaktionen, nicht über Free-to-Play geredet. In Sachen Free-to-Play habe ich dieses Jahr wieder angefangen, nach einer etwas längeren Pause Hearthstone zu spielen. Das könnte man wahrscheinlich als Mobile-Game verstehen, weil man es auf Handy und also auf Smartphone und Tablet spielen kann. Allerdings spiele ich es nur an meinem Laptop. Daher, gut, Laptop ist offiziell mobil, aber also ich spiele das zu Hause. Also in dem Sinne, Mobile Gaming, dass ich im Bus, in der Bahn oder sonst was zocke, das ist unglaublich selten. Obwohl ich dieses Jahr ja recht viel Langstrecken hin und her getingelt bin. weil ich ja, weil meine, weil die meisten Spiele online sein müssen, wenn man es auf einem Smartphone spielt. Und dadurch, dass ich nur ein begrenztes Volumen habe, geht das dann einfach ganz schnell nicht mehr, diese Spiele zu spielen. Und ansonsten müsste es halt ein Handheld sein und da habe ich keinen.
Ich spiele auch nicht so wirklich Mobile Games. Wir sind aber, glaube ich, auch einfach nicht die Zielgruppe.
Wir sind zu alt.
Aber es gibt also ich habe schon ein paar Sachen bei mir auf meinem Smartphone. Das sind aber oft Sachen, die ich mal eher so ausprobiert habe. Oder wirklich, wenn mir ganz, ganz langweilig ist, ich zwischendurch spiele. Ich lese halt lieber was. Und wenn ich mich so in der U-Bahn oder in der S-Bahn so umgucke, dann geht das vielen anderen Leuten auch so, dass sie lieber was lesen, entweder ganz traditionell in Büchern oder eben auf E-Book-Readern. Was ich ganz spannend finde, was ich noch aus München beobachtet habe, ist, dass viele Leute E-Book-Reader haben und darauf lesen, mehr als ich eigentlich gedacht hätte. Und ich glaube, wenn E-Book-Reader und Tablets sich so ein bisschen mehr amalgamieren, wenn man so will, das läuft ja beispielsweise über die Fire-Tablets von Amazon, läuft das ja so ein bisschen, dann könnte ich mir vorstellen, dass viel mehr Leute Mobile-Games dann auch eben zwischendurch in der U-Bahn oder sowas spielen. Warum wir darüber reden, ist, weil für ich so den Eindruck hatte, 2015, dass so dieser große Run auf Mobile Games so ein bisschen abgeebbt ist. Und wenn man sich in den App Stores umschaut, kommt da auch wenig Neues, wenig wirklich Innovatives. Viele Spielprinzipien werden recycelt, also sowas wie Clash of Clans, diese großen Multiplayer-Dinger, wo man mit anderen zusammen was aufbaut und dann wieder kaputt macht und so weiter und so fort. Ja, da gibt es Zehntausende von, aber so wirklich innovativ ist das auch nicht.
Aber jetzt bringst du auch zwei Worte in einen Satz, die nicht viel miteinander gemein haben wollen, und zwar Innovation und Mobile Games. Das ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint. Ich reg mich auch sehr darüber auf, wenn jemand im Videospielbereich arbeitet, haben wir auch drüber gesprochen in unserer, wir haben, glaube ich, über Mobile Games vor kurzem erst gesprochen.
Auch, das taucht immer mal wieder auf, natürlich, ja.
Und die dann sagen, ja, okay, aber das zähle ich nicht wirklich, weil das sind keine richtigen Videospiele. Ja, die machen aber richtiges Geld in einer richtigen Branche und sind richtig wichtig damit. Das ist so, wie wenn jemand zu diesen Personen, und da kannst du garantieren, dass die meisten von denen gerne Comicfilme gucken, dann sagen, ja, scheiß auf Avengers, das ist irgendein Film über kostümierte Spackos. Ja, macht aber trotzdem 100 Millionen, vielleicht mehrere Milliarden Dollar.
Naja,
und Star Wars kann man nicht einfach. Star Wars zum Beispiel, da geht's nicht darum, dass das irgendwie Sachen von Dostojewski sind oder dergleichen. Es geht darum, dass sie ordentlich Schotter machen. Und Mobile Games machen richtig viel Geld. Und was du halt gerade sagst, dass es nicht viele Spiele gibt, liegt daran, dass die ja auch mit Mikrotransaktionen arbeiten. Nee,
Verzeihung, das heißt, ich hab nicht gesagt, dass es nicht viele Spiele gibt. Es gibt wenig Spiele, die wirklich innovativ sind. Es gibt unheimlich viele Spiele.
Weil du gemeint hast, es hätte abgeappt, hast du am Anfang gesagt.
Ja, okay, dann hab ich also dieser Run, weißt du, dass immer wieder gesagt wird, Mobile Games, boah, das ist das Ding, wir wollen mit unserem Game das neue Candy Crush sein. Ich glaube, das hat sich so abgeappt. Also, dass Firmen wie eben EA, wie Ubisoft sagen, das ist unser neuer Gewinn- und Wachstumsmarkt, ja. Das eben glaube ich nicht.
Nee, da werden die Großen sich auch großteils raushalten. Also es ist ja schon, du merkst ja sogar, also so komisch das klingt, du merkst, dass da fast schon zu viel ambitionierter Game Designer zum Beispiel bei, ist es Eidos Montreal oder ist es Montreal oder ist es nochmal extra, die Hitman Go und Lara Croft Go, also Tomb Raider Go gemacht haben.
Oh,
oder
das weiß ich nicht.
Das sind ja an und für sich Spiele, die eigentlich viel zu hochwertig produziert wurden dafür, was sie am Ende sind, weil das sind beides keine Spiele, mit denen du so unendlich reich wirst, wie eben mit einem Candy Crush oder einem Clash of Clans. Ich denke einfach, Mobile Games sind was die Leute unglaublich gerne zwischendrin machen. Dafür sind sie da. Es ist dieses kleine, kurze Zwischendurchspielen, sei das am Arbeitsplatz, sei das natürlich in Seminaren, wenn man Student ist. Sei das irgendwo, aber es ist dieses kurze, sich einfach mal hinsetzen und über nichts nachdenken. Also wo die Generation davor wahrscheinlich lieber Sudoku spielt, spielt man selbst, um dem Hirn gerade mal eine kleine Auszeit zu geben, denn redet euch nichts ein, Sudoku macht niemanden klüger. Sudoku ist einfach eine Hirnübung, die nirgendwo hinführt, so wie die meisten Videospiele und Mobile Games eine Motorikübung sind.
Ich muss ja gestehen, ich habe Sudoku nie wirklich kapiert. Ich habe es aber auch nie versucht zu verstehen.
Deswegen. also ich denke, es ist einfach dieses typische kleine Ding, was man machen kann. Aber es steckt eben unglaublich viel Geld drin. Ich meine, es ist ja bezeichnend. Also nehmen wir Konami. Konami hat ja ganz klar gesagt, was wir jetzt machen, ist legales Glücksspiel, Pachinko. Googelt es, auch wenn wir es schon ein paar Mal erwähnt haben. Und sehr wahrscheinlich das ein oder andere Mobile-Spiel, das fast schon durch Mikrotransaktionen wie ein Glücksspiel funktionieren wird. Weil die Leute gewillt sind, für dieses kleine Zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Geld anzubieten. Ich habe ja gesagt, ich habe Hearthstone gespielt und da kam jetzt auch wieder ein weihnachtliches Geschenk, 50 Packungen für nur 45 Euro. Ich denke, meine Fresse, wenn alleine 10 Leute das machen, habt ihr da schon mal 500 Euro? Für nichts! Für ein Spiel, das man einfach so spielen kann. Und es gibt Leute, die wahrscheinlich 50 Euro oder sonst was einfach mal für nicht notwendige Karten bringen. Besonders, weil es bei einem Spiel wie Hearthstone tatsächlich nur selten Pay-to-Win ist, weil unglaublich viel Glück eine Rolle spielt. Also so wie als man früher Magic-Karten oder gekauft hat. Kann es passieren, dass du dir 30 Booster-Packs kaufst und du immer noch nicht genug gescheite Karten hast, um ein gescheites Deck zu machen. Also da fasse ich mir in den Kopf. Aber das zeigt für mich auch, dass es wohl genug Leute gibt, die gewillt sind, immer wieder diese kleinen Beträge und manche sogar sagen, ich habe so viel Spaß daran, ich spiele kein anderes Spiel, ich stecke all mein Geld in dieses Spiel. Und das, finde ich, hat alles auch was von diesem Glücksspiel. So eine Münze kann ich da noch reinwerfen, ich habe doch Spaß. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend und wahnsinnig angsteinflößend für jemanden wie mich, weil ich Schiss habe, mit so Leuten zusammen auf einem Planeten zu leben. Was ist denn los mit euch? Niemand, mit keiner anderen Sache würde man das machen. Das ist für mich, also gerade bei Mobile Gaming, weil da eben so viel Mikrotransaktionen drin sind, gerade da offenbart sich dieser Wille von Leuten, auszublenden, dass all diese Einzelsummen keine Einzelsummen sind, sondern eine große Summe, die immer größer wird.
Tja, da stellt sich die Frage, muss der Gesetzgeber da besser regulieren? Sind Spiele wie Hearthstone vielleicht Glücksspiele in einem anderen Gewand? Man weiß es nicht. Das wird uns das Jahr 2016 zeigen. Wir werden auch sehen, wie Konami sich wahrscheinlich immer tiefer mit seiner, gelinde gesagt, unglaublich seltsamen Firmenpolitik in den Abgrund reitet, lachend in die Kreissäge läuft.
Zumindest abseits von Japan, ja.
Worauf wir uns aber freuen können, ist, dass 2016 wahrscheinlich sehr viele sehr interessante Spiele erscheinen würden, kleine wie große. Und ihr könnt euch zumindest sicher sein, dass wir beide, Max und ich, Johannes von Mehrspieler, euch da auf dem Laufenden halten werden, was die Spiele, aber auch die Spieleindustrie angeht. Auch im nächsten Jahr. Also auch 2016.
Macht's gut.
Auf Wiederhören.